Gut, dann wollen wir im Programm gleich fortfahren. Fenster, ist kalt. Können wir nochmal Ton geben? Gut. Wir fahren fort im Programm. Gleich vorweg muss ich einmal darauf hinweisen, es geht jetzt um Euthanasie, Kindereuthanasie. Falls das irgendjemanden jetzt triggern könnte, das ist der Hinweis darauf. Also es ist ein sensibles Thema, deswegen der Hinweis. Wir fahren jetzt fort mit unseren Gästen Friedrich Bullrich und Yannick Sachweh. Was sie machen, was sie zu erzählen haben, hören wir jetzt. Wir sind total gespannt. Ein Applaus.
Ja, danke schön für die Einladung. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bovenschulte, lieber Friedrich, liebe Anwesenden, liebe Gäste der Nacht der Jugend. Was wir machen, erzählen wir selbst. Mein Name ist Yannick Sachweh. Ich arbeite im Krankenhausmuseum im Klinikum Bremen-Ost. Und das Krankenhausmuseum ist der Gedenkort für die Opfer der Medizinverbrechen im Land Bremen. Warum im Klinikum Bremen-Ost? Dort ist unsere größte psychiatrische Klinik und die meisten Menschen, die Opfer dieser Verbrechen geworden sind, in Bremen oder aus Bremen, waren eben Patientinnen und Patienten dieser Klinik. Das hat aber noch ganz zahlreiche unterschiedliche Menschen betroffen, so auch die drei Geschwister von Friedrich Bullrich. Ich habe heute Abend die Aufgabe übernommen, oder mir fällt die Aufgabe zu, das Thema Medizinverbrechen möglichst kurz einmal zusammenzufassen, dass wir alle so einen Hintergrund haben, was ist da eigentlich passiert, worum geht es eigentlich, und das ist überhaupt kein leichtes Unterfangen, denn die Medizinverbrechen an sich sind ein wahnsinnig komplexes Thema. Es waren zahlreiche Personen, aber auch Institutionen in Bremen, über Bremen hinaus, daran beteiligt, und es wurden auch unterschiedlichste Menschen Opfer dieser Verbrechen. Deshalb kann ich nur einen ganz, ganz groben und auch kurzen Überblick geben. Die Idee, Menschen mit psychischen Erkrankungen oder geistigen oder körperlichen Behinderungen zu töten, das war keine Idee, die die Nationalsozialisten als erste gehabt hätten. Das war eine Idee, die seit Ende des 19. Jahrhunderts in akademischen Kreisen kursierte und auch berühmt wurde, unter der Überschrift Eugenik oder auch Rassenhygiene, wie man das genannt hat. Vertreter dieser Idee waren der Meinung, dass die Gesellschaft vermeintlich degenerieren würde. Das heißt, sie hatten Angst davor, dass Eigenschaften, von denen man sagte, die sind unerwünscht, zum Beispiel Erkrankungen, sich stärker und schneller weiter vererben würden als gesunde Menschen. Und deswegen müsste man eingreifen in das Lebensrecht von erkrankten Menschen. Die Nationalsozialisten haben diese Angst genommen, sich zu eigen gemacht und auch genutzt. Nach ihrer Machtübernahme 1933 haben sie als eins ihrer ersten Gesetze das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses auf den Weg gemacht. Und die Rassenhygiene wurde zu einer neuen Leitwissenschaft in dieser Diktatur. Das heißt, die Vorstellung davon, dass man vermeintlich schlechte Erbanlagen irgendwie bewusst in Anführungszeichen auslesen könnte oder müsste, um damit die sogenannte Volksgemeinschaft irgendwie anzuheben von ihrem Wert, wurde in dieser Diktatur geltendes Recht. Das heißt, es gab Gerichte, die darüber entschieden haben. Und die Angst vor sogenannten oder vermeintlichen minderwertigen Menschen wurde ganz gezielt geschürt, vor allen Dingen in der Propaganda, aber eben auch in der Wissenschaft und in dem Gesundheitswesen. Und neben dieser Angst vor einer vermeintlichen Degeneration, also einem Verfall der Gesellschaft, kam ein zweites Argument, und zwar ein finanzielles. Es wurde von den Nazis immer wieder angeführt, dass doch erbgesunde Menschen nicht mit ihrer Zeit, mit ihrer Kraft, mit ihrer Arbeitsleistung für die ja als minderwertig abqualifizierten erkrankten Menschen aufkommen sollte. Also es war das Gegenteil von einem solidarischen Gesundheitssystem. Wer krank ist, bekommt Hilfe. Die Idee war, wer krank ist, ist schwach, wird aussortiert. Genau. Insgesamt sollte dieses Vorhaben ein Projekt vorantreiben, das im Kern zutiefst rassistisch war, die Idee der Nazis einer sogenannten Aufnordung, also ein Aussieben von Menschen und ein bewusstes Züchten von Menschen, die man vermeintlich in der Kategorie hochwertig verortet hatte. Dieses geltende Gesundheitsrecht in der Diktatur wurde auf brutale Weise umgesetzt. Das heißt, der Rassismus der Nazis und ihre rassistische Ideologie führte nicht nur zu den Verbrechen des Holocaust, der Shoah, er war auch Grundlage für zahlreiche weitere Verbrechen. In Deutschland wurden bis zu 400.000 Menschen von Erbgesundheitsgerichten verurteilt und danach zwangsweise unfruchtbar gemacht. In Bremen hat das ca. 2.600 Menschen betroffen. Die meisten Sterilisationen sind im heutigen Klinikum Bremen-Mitte durchgeführt worden. Unter diesen 2.600 Menschen waren auch 75 Jugendliche. Die meisten dieser Menschen waren in Fürsorgeeinrichtungen, also in Kliniken oder beispielsweise in Jugendfürsorgeeinrichtungen. Das heißt, sie waren schnell im Zugriff dieser Diktatur. Genau, Bremerhaven darf man nicht vergessen. Auch da sind fast 500 Menschen sterilisiert worden. Während des Zweiten Weltkrieges dann sind in Deutschland mehr als 200.000 psychisch kranke, körperlich oder geistig behinderte Menschen gezielt getötet worden. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte, das Pflegepersonal in Kliniken, die zu Euthanasieanstalten wurden, haben diese Menschen getötet. Das waren die ersten Massentötungen mit Giftgas. Es wurde aber auch beispielsweise durch Medikamente getötet oder durch den Entzug von Nahrungsmitteln. In Berlin wurde 1940 eine zentrale Organisation aufgebaut für diese Tötungsaktion, die heute bekannt ist unter dem Schlagwort T4, nach der Tiergartenstraße 4 in Berlin. Und die Idee war, die betroffenen Personen deutschlandweit systematisch zu erfassen, um eben diese Auslese durchführen zu können. Das heißt, in den Anstalten mussten Meldebögen ausgefüllt werden, die dann am Schreibtisch bewertet wurden nach Lebenswert oder Lebensunwert eines Menschen, der selbst die Entscheider oft nie getroffen hatte. Genau. Die Opfer dieser Tötungsaktionen wurden in zentrale Tötungsanstalten deportiert. All diese Anstalten lagen in Deutschland, also nicht wie die Vernichtungslager in den besetzten Gebieten im Krieg. Und all diese Tötungsanstalten waren reguläre Heil- und Pflegeanstalten, also eigentlich Krankenhäuser. Für heute ganz besonders wichtig, für Kinder gab es sogenannte Kinderfachabteilungen, zum Beispiel in Lüneburg. Und in diesen Kinderfachabteilungen ist ein ganz enger Anschluss an die Wissenschaft gesucht worden. Das heißt, die haben eng mit Unikliniken, in Lüneburg war es dann Hamburg, das UKE heute, zusammengearbeitet, was eben auch für die Geschichte der Familie Buhlrich ein ganz entscheidender Faktor ist, diese Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Von diesen Medizinverbrechen waren aber beispielsweise auch ältere Menschen betroffen, also Menschen mit Demenz, die keine Arbeitsleistung mehr für die sogenannte Volksgemeinschaft aufbringen konnten, sind ebenso deportiert worden. Wir kennen heute aus Bremen mindestens 902 Opfer dieser Medizinverbrechen. Ich sage mindestens, weil wir wissen nicht, wie viele es gewesen sind. Ich arbeite jetzt seit Ende 2021 in diesem Museum und habe in dieser Zeit schon 6 neue Namen kennengelernt, weil in vielen Familien da eben bis heute nicht drüber gesprochen wird. Die meisten Bremerinnen und Bremer sind im Dezember 1943 von Bremen aus nach Meseritz-Oberwalde deportiert worden. Das ist der Ort, wo die meisten Bremerinnen und Bremer umgebracht worden im Rahmen dieser Medizinverbrechen. Das liegt heute in Polen zwischen Frankfurt-Oder und Posen ungefähr auf der halben Strecke. Die Opfer dieser Verbrechen im medizinischen Bereich sind nach Ende des Zweiten Weltkrieges auch in Bremen nicht sofort als Opfer der Nazis anerkannt oder gesehen worden. Das heißt, lange Zeit galt das als eine medizinische Entscheidung, ein medizinisches Vorgehen. Und die Überlebenden dieser Tötungsaktionen wurden auch bis in die 1980er Jahre oft als nicht zurechnungsfähig, nicht glaubwürdig, eben als psychisch erkrankt oder geistig behindert abgestempelt und ihr Leiden wurde oft eben nicht anerkannt. Auch die Vorstellung von erbbiologischer Hoch- und Minderwertigkeit, die ist nicht mit Ende des Nationalsozialismus verschwunden. Das Erbgesundheitsgesetz ist erst 1974 vollständig aufgehoben worden und auch ein grundsätzliches Recht auf Wiedergutmachung für die Überlebenden, das gab es sehr lange nicht. Die beteiligten Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern sind nur in sehr, sehr wenigen Fällen zur Rechenschaft gezogen worden. Das war auch in Bremen nicht anders. Erst 1998 wurden die Verurteilungen zur Zwangssterilisation aufgehoben und 2007 wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses durch den Bundestag als NS-Unrecht klar gekennzeichnet und erst 2011 wurde Überlebenden eine grundsätzliche Entschädigung zugebilligt. Also das ist eine Geschichte, die sehr nah an unsere Gegenwart reicht. Viele psychiatrische Kliniken haben heute Mahnmale, Denkmale oder Ausstellungen initiiert. In Bremen gibt es seit dem Jahr 2000 das Mahnmal Irrstern am Klinikpark, am Klinikum Bremen-Ost und das Krankenhausmuseum als historisches Museum zur Psychiatriegeschichte klärt über die Hintergründe dieser Verbrechen auf und erinnert auch an diese Opfer. Seit 2016 gibt es für Bremen ein Buch mit den bis dahin bekannten Namen von Opfern der Medizinverbrechen. In diesem Buch sind etwas über 800 Namen abgebildet. Das heißt, selbst in dieser kurzen Zeit, 2016 bis 2024, sind fast 100 Namen dazugekommen. Genau, das vielleicht als ganz kurzer Hintergrund für ein doch sehr komplexes Thema. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist, Friedrich, weil deine Familiengeschichte und ja, dein Leben davon ganz maßgeblich geprägt sind. Vielleicht möchtest du dich auch kurz vorstellen.
Das mache ich doch glatt. Erstmal recht schönen Dank, dass Interesse da ist über das Thema Euthanasie. Mein Name ist Friedrich Buhlrich. Ich bin am 27.05.1946 in Bremen-Hemelingen geboren. Bin auch die ersten 10 Jahre in Gröbling, Bremen-Gröbling, Sivernierstraße 184. Und anschließend in Bremen-Gröbling auf der Lucht Nummer 30. Ich habe ein schönes, gutes Zuhause gehabt. Mein Vater war Schlosser, meine Mutter war Hausfrau. Ich habe 8 Schuljahre gemacht, habe dann eine Lehre als Autoschlosserbebauer gemacht in Gröbling bei Opel Buhr. Nach 17 Jahren habe ich mich da verabschiedet, hatte aber vorher mein Handwerksmeister und mein Diplomingenieur gemacht und war dann 32 Jahre lang Kfz-Sachverständiger. Ganz kurz meine Geschichte, ich rede von meinen Eltern, es sind aber meine Eltern. Ich habe das Wort nicht gern und spreche grundsätzlich, weil ich auch gar keinen anderen kenne, von meinen Eltern. Mit 21 bin ich abends am 27. Mai 1967 abends um 22 Uhr nach Hause gekommen. Mein Vater machte die Tür auf, sah sehr verweint aus. Meine Mutter war noch am Weinen. Ich sagte, Papa, was ist denn los? Wer ist gestorben? Was ist denn hier? Was ist denn da? Ja, komm mal mit. Mama muss mit dir reden. Wir haben was Wichtiges zu besprechen. Dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen. Mutti saß auf dem Sofa, hatte neben sich einen Ordner liegen und sagte zu mir, setz dich mal bitte hin. Und gab mir eine in Deutsch geschriebene Geburtsurkunde, was ich gar nicht lesen konnte. Ich sagte, Mama, was soll das? Was habe ich damit zu tun? Ja, wir müssen dir heute sagen, weil du volljährig geworden bist, du bist nicht unser leibliches Kind, wir haben dich adoptiert. Das habe ich so weggesteckt, habe gesagt, du bist Mama, du bist Papa, was soll das Ganze? Mir geht es doch alles gut und alles ist in Ordnung. Wurde dann mit 30 selbst Vater, habe mich dann in erster Ehe getrennt, zweite Ehe abgeschlossen und hatte dann auf einmal das Gefühl, woher kommst du, warum haben deine Eltern dich abgegeben, wieso warst du krank oder was sonst was, habe nichts rausbekommen, habe dann einen guten Freund, der lebt leider nicht mehr, war damals Polizist, habe ich meine Geburtsurkunde gegeben und der hat mir sehr geholfen und hat sofort rausgekriegt, wer meine leibliche Mutter war, dass eine Irmgard Rosenhagen 1927 geboren. Sie war zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt, als sie schwanger wurde, wurde sie von ihrer Großmutter in Harz geschickt und Mutter. Und als sie kurz vor der Entbindung war, wurde sie wieder nach Bremen geholt. Und dadurch bin ich in Bremen-Hemeling geboren. Mein leiblicher Vater ist ein polnischer Soldat, der als Erntehelfer auf dem Hof von meiner Mutter gearbeitet hat. Über den habe ich nur das Geburtsdatum und einen Namen. Ob der richtig geschrieben ist, weiß ich nicht. Da bin ich noch am Suchen. Meine leibliche Mutter habe ich gefunden, die ist aber leider verstorben. Habe aber zwei Halbbrüder dazu bekommen. Wir haben ein lockeres Verhältnis. Wir telefonieren öfters zusammen. Und sonst, wenn irgendwas Wichtiges ist, treffen wir uns auch. Ich hatte durch die Trennung von meiner ersten Frau einen Umzugskarton, wo lauter alte Fotoalben waren von meinen Eltern. Und eines Tages habe ich gesagt, was mache ich da eigentlich mit? Ich kenne da gar keinen von. Da sagte meine Frau zu mir, guck die lieber mal nach, vielleicht kennst du ja doch noch einen von, einen Onkel oder sonst was. Das habe ich gemacht und da fielen aus dem alten Fotoalbum 3 Sterbeurkunden raus. Hans Wilhelm, geboren am 1.5.1932, gestorben am 17.10.1962. Mit 10,5 Jahren. Die zweite Sterbeurkunde, Erika Bullrich, geboren am 21.05.36, gestorben am 23.11.44. Und die dritte Sterbeurkunde, Margret Bullrich, geboren am 3.03.41, getötet am 25.01.45. Bei den beiden Mädchen steht in der Sterbeurkunde drinne, in ihrer Wohnung gestorben und bei meinem Bruder steht drinne in Kürzenberg Organversagen. Das war vor circa 35 Jahren. Seitdem bin ich am Kämpfen, um sämtliche Unterlagen zu bekommen. Was mir zum Teil gelungen ist, von den beiden Mädchen habe ich die Krankenakten in Kopie bekommen und konnte über Cousins und Verwandte und eben aus den Straßen, wo wir gewohnt haben, sehr, sehr viel ermitteln. Seit 2010 hatte ich dann einen goldenen Griff. Da habe ich mich im Krankenhausmuseum Ost in Bremen gemeldet. Und dort habe ich mit dem damaligen Herrn Tischer zusammengearbeitet, der da die Leitung hatte. Und wir haben dann zusammen die beiden Krankenakten von meinen Geschwistern bekommen. Die waren im Staatsarchiv Hannover. Ich musste zuerst 98 Euro bezahlen für die Fotokopien, obwohl sie meinen Personalausweis alles hatten. Haben sie einfach gesagt, ohne Geld gibt es keine Akten. Das habe ich selbstverständlich bezahlt. Als ich die Akten auf dem Tisch hatte, hatte ich auch ganz schnell mein Geld wieder, denn das sah ich überhaupt nicht ein. Es war ein heißes Thema oder ist heute noch ein heißes Thema, denn eins ist ganz klar, mit dem Thema Euthanasie habe ich zuerst mit der Familie gesprochen, ob sie damit einverstanden sind, dass ich damit an die Öffentlichkeit gehe. Denn es ist ja so, es ist immer eine Belastung da, dass Verwandte bzw. Brüder oder was, krank waren. Bei meinem Bruder Hans Wilhelm, wie gesagt, der am 1.5.32 geworden ist, ist eigentlich Beschädigung gewesen. Er hatte den rechten Arm nicht unter Kontrolle und war geistig zurückgeblieben. Sonst ein sehr lieber, hilfsbereiter Junge, der auch mit meiner Mutter sehr gut klarkam. Und er war auch der Mittelpunkt der Familie. Also er fiel kein zur Last oder sonst was. Meine Mutter wurde dann am 21.05.36, brachte sie dann die Erika zur Welt als ganz normales, gesundes, junges Mädchen. Die beiden, Hans Wilhelm und meine Schwester Erika, spielten zusammen und so weiter. War ein ganz normaler Haushalt. Mein Vater musste in den Krieg. Meine Mutter blieb mit beiden Mädchen zu Hause, wohnten zu dem Zeitpunkt am Halmer Weg in Grüblingen. Und mein Vater kam auf und meine Mutter kam auf Besuch, meine Mutter wurde schwanger und mein Vater kam ein halbes Jahr wieder nach Hause und stellte fest, ach so, meine Mutter hatte dann organisiert, meine Eltern hatten sich ein Haus gekauft in Bremen auf der Lucht, auch Grüblingen. Und meine Mutter musste den Umzug alleine organisieren mit Hans Wilhelm, mit Erika und war mit der Margret, wie gesagt, hochschwanger. Mein Vater kam nach Hause und stellte fest, dass seine Frau nervlich total am Ende war, weil Hans Wilhelm auf der Straße gehänselt wurde, wie das, ich sage nicht üblich ist, aber was eigentlich nicht gut ist. Auf jeden Fall zog das meine Mutter unwahrscheinlich nach unten und sie wurde mit sich und mit den Kindern nicht richtig fertig. Mein Vater hat dann überlegt, ist dann zu unserem Hausarzt gegangen, Heimerseweg, Sevenjestraße, den kenne ich auch noch, und hat da um Rat gefragt, was man machen könnte. Nach 2 Stunden ist er wieder rausgekommen. Der Arzt hatte ihn geraten, den Jungen so lange, bis das dritte Kind da ist und die Familie sich beruhigt hätte, doch so lange in ein Heim zu geben. Das hat er 2 Tage mit seiner Frau diskutiert und sind beide dann zu dem Entschluss gekommen, den Hans Wilhelm doch in ein Heim zu geben. Er musste sich dann mit Hans Wilhelm beim Jugendamt vorstellen. Dort wurden die Daten aufgenommen und ein Antrag für ein Heim ausgefüllt. Und mit diesem Antrag wurde er zum Gesundheitsamt geschickt. Und dort saß die Schwester Antje und hat den Hans Wilhelm untersucht und hat festgestellt, schwachsinnig, bösartig, nicht arbeitsfähig. Mein Vater kriegte dann noch mit auf den Weg. In kürzester Zeit kriegte er Bescheid, dass Hans Wilhelm nach Rothenburg Wimme in die Pflege- und Heilanstalt gebracht werden müsste. Dieses wurde aber kurzfristig abgesagt, weil Rothenburg sollte umgebaut werden zu einem Lazarett. Aber im gleichen Atemzug war die Nachricht da, dass der Hans Wilhelm ins Gertrudenheim, Oldenburg ins Gertrudenheim gebracht werden sollte. Das machte mein Vater am 18.01.1941 und brachte Hans Wilhelm ins Gertrudenheim mit der Zusage, ihn jederzeit wieder rausholen zu können, wenn die Familie sich wieder beruhigt hätte. Mein Vater musste wieder an die Front, ist weggefahren und meine Mutter bekam dann meine Schwester Erika am 3.3.41 als ganz normales, gesundes Mädchen mit allen drum und dran. Die beiden Mädchen lebten mit meiner Mutter auf der Lucht Nummer 30. Sie hatte eine große Wohnung, das war ist ein Dreifamilienhaus, das ist heute noch im Besitz der Familie. Und dann ging es los, dass wir sehr viel ausgebombte Mitbürger hatten und jeder Bürger in Bremen bekam nur noch so und so viel Quadratmeter zum Wohnen. Und das machte meine Mutter auch mit, hatte sich ja keine Schwierigkeiten drum, hat eine Großfamilie aufgenommen und es liefen 3 Monate so ganz normal, wie das eben in diesen schlechten Zeiten ging, lief das da auch. Dann kam die Nachricht für meine Mutter, dass ihr Vater einen Schlaganfall bekommen hat und sie sich jemand darum kümmern müsste. Und sie als einziges Mädchen von 5 Kindern war klar, dass sie das machen musste. Sie nahm beide Mädchen und zog dann in die Sevenjestraße 184 in ihr Eltern, wo ihr Vater ein Pflegefall war. Das hat sich auch alles sehr gut eingespielt, lief keiner viel auf, alles war in Ordnung. Bloß die Bombenangriffe wurden ja immer mehr. Und dann hinter unserem Grundstück, die Schule steht heute noch, Fischer-Huder-Ritter-Huder-Schule, da ist ein riesiger Heizungsraum, der war damals als Bunker umgebaut worden. Ich kenne den noch als Heizungsraum, weil ich da zur Schule gegangen bin. Und den hatte man als Bunker umgebaut, weil der 4 Ein- und Ausgänge hatte. Also das heißt, wenn da ein Treffer passieren sollte, hatte man immer die Chance, irgendwo wieder rauszukommen. Und deswegen lief meine Mutter da auch hin, weil es nicht weit war, weil mein Opa nicht mitlaufen konnte. Der lag im Bett, weil er ein Pflegefall war. Und eines Tages bekam meine Mutter Post, dass sie mit beiden Mädchen zum Jugendamt kommen sollte. Das hat sie gemacht. Dort wurden die Daten aufgenommen und von dort aus mit den Akten, mit den Papieren, wurde sie zum Gesundheitsamt geschickt. Dort saß die Schwester Antje, hat die beiden untersucht und hat festgestellt, schwachsinnig, bösartig und nicht arbeitsfähig. Sagte zu meiner Mutter, die könnten aber genesen werden, aber dazu müssten sie in ein Heim. Wo meine Mutter sagt, warum, ich kann die doch auflegen und so, oder nein, es ist besser in ein Heim. Und sie kriegte mit auf den Weg, dass kurzfristig sie Nachricht bekommen würde, wann sie sie abzugeben hat. Das passierte auch kurzfristig und der Bescheid lief, dass sie sie am 6.9.1944 in Lüneburg abzugeben hätte. Das hat meine Mutter mit ihrer Schwester gemacht, hat beide Kinder in Lüneburg abgegeben, mit der Zusage, dass sie sie jederzeit wieder rausholen könnte, wenn sie gesund wären. Das hat meine Mutter auch geglaubt. Bei der Erika kam nach 78 Tagen bzw. 80 Tagen die Nachricht, dass Erika verstorben ist. nach 78 Tagen, davon 70 Tage in der Zwangsjacke, weil sie ihre Haare rausgerissen hat und ihre Bekleidung zerrissen hat. Meine Mutter konnte noch zur Beerdigung hinfahren. Das hat sie auch gemacht, hat eine Grabstelle gekauft und hat da für die Beerdigung besorgt und hat dann, als die Beerdigung zu Ende war, um Besicht oder Besuchzeit ihrer Tochter Margrit gebeten. Das wurde ihr zuerst verwehrt. Sie ist in einer Kur, dürfte nicht gestört werden und so weiter. Das hat meine Mutter sich aber nicht gefallen lassen und hat ein bisschen Tamtam gemacht. Dann sollte sie erst der Anstalt verwiesen werden. Das hat aber der Oberarzt nicht zugelassen. Und dann hat sie sich mit dem Oberarzt unterhalten und der hat dann erlaubt, dass sie ihre Margrit besuchen könnte. Die Margrit saß, soll auf einem Bett gesessen haben, unter sich gemacht hat, nur gewinselt wie ein räudiger Hund und geweint haben, ihre Mutter nicht erkannt haben. Meine Mutti ist schreiend und weint da aus dem Zimmer gekommen und hat nur geschrien, ihr Mörder, ihr Mörder, ihr Mörder. So krank waren meine Kinder nicht, als ich sie euch überlassen habe. Daraufhin wurde sie jetzt endgültig der Anstalt verwiesen. Sie ist dann auch nach Hause gefahren und da kam der nächste Schreck. Sie wurde von einem Nachbarn gewarnt. Und zwar habe ich das rausgekriegt, weil alle Briefe, kann ich nicht vorlesen, das geht mir zu nah, mit Johanna Buhlrich unterschrieben sind. Und der letzte, den sie nach Lüneburg geschickt hat, ist mit Heil Hitler Johanna Buhlrich unterschrieben worden. Und das habe ich, das wollte ich unbedingt rauskriegen, warum einmal Adolf Hitler, Heil Hitler. Und da wurde mir gesagt, dass ein Nachbar, der etwas Höheres bei den Nazis war, sie gewarnt hatte, dass sie auf der Apo-Liste stehen würde, wenn sie so weitermacht. Denn sie hat auch noch auf der Straße erzählt, der große Führer ist nicht der Führer, er ist ein Mörder. Er hat beide Kinder umgebracht. Meine kleine Schwester ist dann nach 141 Tagen getötet worden. Meine Mutter durfte zur Beerdigung nicht mehr anreisen, weil die Bahn nur durchs Militär belegt war. Also konnte sie da nicht hin, hat dann ein Grab kaufen lassen, hat das alles bezahlt. Und eins ist, was die wenigsten wissen, für alle drei Kinder mussten meine Eltern pro Tag eine Reichsmark 60 bezahlen für die Ernährung. Also es war nichts umsonst. Wie gesagt, meine kleine Schwester ist nach 141 Tagen ermordet worden. Aus den Krankenakten von den beiden Mädchen habe ich dann rausbekommen, dass bei beiden Mädchen, die seziert wurden, die Gehirne entnommen wurden und andere Organe und nach Eppendorf geschickt wurden zur Untersuchung. Beerdigt sind beide in Lüneburg. Dort bin ich auch beim Arbeits- und Gedenkkreis Lüneburg. Da haben wir auch eine. Genauso bin ich in Bremen Gedenk- und Arbeitskreis Osterholz Krankenhaus Museum Osterholz und bemühe oder versuche, in Schulen zu kommen oder überhaupt in Vereinen oder Interessenvereinen, die Interesse daran haben, um die Jugend. Die Jugend ist meine Versicherung. Die Jugend muss aufgeklärt werden, dass sowas, was passiert ist, nie, nie wieder passieren kann. Ob das beim ersten Zeitzeugengespräch oder bei meinem Zeitzeugengespräch. Das Wichtigste ist, es gibt so viel im Internet. Ich bin kein Fachmann da drin, ich bin ein alter Mann. Aber wenn ich höre, was da alles drinsteht oder selbst lese, mach mehrere Meinungen, nicht eine machen und nicht alles glauben, was einem versprochen wird. Ihr könnt wählen, wen ihr wollt. Die Parteien sind nicht alle überein. Aber eins merkt euch, Nazis, die brauchen wir nicht wieder. Und wenn ich überlege, dass die Politik dazu beigetragen, dass heute ihr 16-Jährige wählen dürfen, wir waren damals 21 und waren noch nicht erwachsen, finde ich, das war das ein sehr großer Fehler. Und wenn ich dann die Wahlergebnisse sehe im Osten zwischen 16 und 30 Jahren, wie viele Leute davon AfD gewählt haben, dann wird mir schlecht. Und ich lasse mich da nicht von abbringen. Es ist für mich und für die Zeitzeugen vorher eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, euch aufzuklären, was da alles passiert ist während des Nationalsozialismus. Glaubt nicht alles. Macht euch selbst ein Bild. Dann könnt ihr auch richtig wählen, was zu uns passt. Denn das muss nicht wiederkommen. Und da habe ich am meisten Angst vor. Und jetzt können Sie gerne fragen.
Ja, vielen Dank für diese Worte jetzt zum Einstieg. Das war wirklich sehr interessant, auch wie die Vorgänger, haben Sie schon richtig gesagt. Genau, gibt es Fragen aus dem Publikum jetzt? Keine Frage?
Will ich eine. Wie war es denn für dich zu merken, es gab da noch drei Geschwister, die du nicht kennenlernen konntest? Sind sie dir in anderen Situationen in deinem Leben dann doch irgendwie begegnet? Also wurde dir von ihnen erzählt? Haben Menschen dir berichten können?
Die sind mir von den Eltern nie über den Weg gelaufen. Es hing ein Bild in der Familie, das war mein Bild. Alles andere war totgeschwiegen. Es wurde nicht drüber gesprochen. Ich sage aber auch heute, meine Eltern wollten mich schützen. Denn ich weiß selbst als Kind, du bist so blöde, du kommst nach Ellen, das ist ja Krankenhaus Ost. So bin ich auch groß geworden. Und ich glaube, wenn das rausgekommen wäre, beziehungsweise muss ich so sagen, was ich selbst nicht gemerkt habe, was ich hinterher rausbekommen habe. Ich habe 1967 geheiratet, weil ich zur Bundeswehr musste, wo ich garantiert nicht gerne hingegangen bin. Aber es war so, habe ich schnell geheiratet, weil dann der Staat wenigstens das zahlen durfte. Und da hat ein sehr guter Freund von meinem Ex-Schwiegervater gesagt, versuch die Hochzeit zu verhindern, der Friedel kann nur kranke Kinder zeugen. Also das muss, ein, zwei müssen das gewusst haben, dass da früher Kinder waren. Meine Eltern haben mit mir nie darüber gesprochen. Meine Mutti, eine ganz liebe Mutti, mein Vati war Arbeiter. Ich bin in einem ganz normalen Haushalt groß geworden. Ich habe das Arbeiten gelernt, mit 8 Jahren Brötchen ausgeteilt, mit 10 Jahren Druckfarbe ausgeteilt. Es gab Geld, das war wichtig, dass wir uns was erlauben konnten, auch ich mir was kaufen konnte, wo Mutti und Vati kein Geld für hatte, denn Mutti war nicht am Arbeiten. Das war eine Hausfrau. Ich kenne meine Mutti nur im Arbeitskittel. Und was mir damals als Jugendlichen auffiel, dass meine Eltern schon so alt waren. Mein Vati ist 1903 geboren, am 16.05.1903 und meine Mutti am 30.10.1908. Aber da habe ich mir keine Gedanken gemacht, warum die so alt waren. Wir waren nie in Urlaub. Ich habe sehr viel dem Sport zu verdanken, wo ich heute noch aktiv bin, als Helfer im Judo oder sonst wo, wenn sie mich brauchen, helfe ich. Ich bin groß geworden bei Weser 08. Vielleicht kennt einer noch den Schwimmverein in Walle, in Grüblingen, auf der Grenze Walle. Ich war bei oder bin heute noch bei Tura Grüblingen drin, als passives Mitglied. Ich bin noch im Tennisverein drin, als passives Mitglied, weil ich den Urlaub oder sonstige Sachen, was meine Eltern sich nicht erlauben konnten, über den Sport bekommen habe. Ich war nachher Jugendleiter, ich war vom Bremer Sportbund. Wir hatten damals von Bremen aus auf Spiekeroog ein Sporthotel. Das war ganz tolle Sachen. Ich war in bei Rothenburg-Wümme, hatte Thura ein Zeltlager aufgebaut. Da waren wir 4 Wochen. Das ist meine Jugend. Und wie gesagt, ich habe auf dem Schlachthof gearbeitet, weil ich Geld verdienen wollte. Und dann bin ich mit 14 in die Lehre gegangen. Ich habe ein tolles Leben gehabt. Ich habe tolle Eltern gehabt. Und ich bin einfach der Meinung, die haben das verdient, dass ich damit an die Öffentlichkeit gehe und schäme mich auch keiner Träne. Und vor allen Dingen gebe ich meinen Geschwistern ein Gesicht.
Genau. Gibt es sonst gerade Fragen, die sich vielleicht jetzt aufgetan haben im Publikum? Gut, ansonsten können Sie vielleicht kurz erzählen, Sie haben ja 3 Bilderrahmen mitgebracht. Was sie genau sich da drin befindet. Wir sehen ja schon Fotos, dass Sie dazu noch einmal was sagen können.
Das ist Wilhelm, mein Bruder, mit den Stolpersteinen. Das ist Erika mit den Stolpersteinen. Die beiden habe ich, die liegen in der Sevendestraße 184 und der liegt auf der Luft Nummer 30. Und in Grüblingen sind insgesamt 7 Euthanasiesteine. Stolpersteine zur Zeit, da kommen aber noch einige zu. Auch Euthanasie-Opfer, denn in Delmenhorst war es so, da hieß es erst ein Opfer der Euthanasie, da sind wir jetzt mittlerweile bei 144 Opfer der dann in Lüneburg und habe da meine Papiere abgegeben. Und da war ich einer der Ersten, die haben gesagt, warum haben Sie nicht vorher angerufen, das sind Sechser im Lotto. Die haben auch eine Gedenkstätte, heute eine ganze, wird total umgebaut, ganz toll, wenn man toll sagen kann, aber auch das Modernste, rollstuhlgerecht und so weiter. Und da war ich einer der Ersten, der seine Papiere da abgegeben hat. Wir sind in Lüneburg mittlerweile über 150 Familien, wo der Name preisgegeben wird und auch die Geschichte vom Cousin, vom Onkel, von der Tante und so weiter. Von Geschwistern sind wenige, aber wie gesagt, es wird immer mehr und das ist sehr, sehr wichtig. Ich war jetzt, letzte Woche war ich in Pirna-Sonnenstein, ganz furchtbar. Da haben sie die Asche einfach den Hang runtergeschüttet, das liegt da heute noch. Das ist, einfach furchtbar, das ist auch eine große Anstalt, die ich unbedingt sehen musste. Ich kenne sie alle und es ist erdrückend und keiner will was mitgekriegt haben. Das ist für mich das Schlimmste, was da passieren ist. Denn man darf ja eins nicht vergessen, die Euthanasieopfer, das waren ja die Versuchskaninchen der Gaskammern. Dort wurden die Gaskammern ausprobiert. In Hadamar als Beispiel kam ein Bus an, die grauen Busse, da war die Verglasung blind gemacht, sodass man nicht rausgucken konnte. Da saßen dann 30, 40, 50 geistig-körperlich Behinderte. Zu denen hatte man gesagt, wir machen eine Urlaubsfahrt, sind hingefahren nach Hadamar. Hadamar war eine große Scheune aus Holz oder ein Unterstand aus Holz. Dort mussten sie aussteigen, kamen ins gemauerte Gebäude, was heute noch ist, kamen in einen riesigen Schlafsaal, wo 50, 60 Betten drin standen. Wenn das voll belegt war, mussten sie durchmarschieren ins Treppenhaus, 16 Stufen runter im Vorraum. Dort wurde ihnen erklärt, sie wären jetzt hier in einer Heil- und Pflegeanstalt. Sie müssten erstmal gereinigt werden, es dürften keine Krankheiten reingeschleppt werden, sie müssten geduscht werden. Das haben die Menschen geglaubt, sind in den nächsten Raum gekommen, haben sich ausgezogen. In den nächsten Raum waren die Duschen, die heute noch existiert, also die Duschköpfe. Und aus den Duschköpfen kam dann eben Gas. Wenn sie tot waren, wurden sie rausgetragen aus dem Raum, in den nächsten Raum. Dort wurden sie erstmal kontrolliert, was im Mund ist an Gold und sonstige Sachen. Das wurde rausgebrochen. Dann kamen sie in den nächsten Raum, das war der Vorraum vom Krematorium und dann wurden sie gleich verbrannt. Und das fing in Hadamar an. Dort fing die Gemeinde an und sagte, wieso, wenn der Bus kommt, 2 Stunden später, kommt immer grauer Rauch aus dem Schornstein. Was wird da gemacht? Und da muss ein Pfleger oder Pflegerin eben den Mund nicht halten können oder Gott sei Dank nicht gehalten. Und hat das erzählt und dann ist das ins Rollen gekommen in Münster, wo ein Bischof von Galen von der Kanzel gesprochen hat und hat die Nazi angesprochen, hat gesagt, wollt ihr die Kriegsversehrten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg auch alle vergasen? Der da ist, der von Galen ist zufrieden gelassen worden, ist nur verwarnt worden, aber jeder Diakon oder Priester wurde sofort in ein Zwangslager beziehungsweise Arbeitslager gebracht oder sogar in die Gaskammer gebracht. Das ist die Geschichte. Sonst dauert mein Vortrag 1,5 bis 2 Stunden, weil ich dann wirklich alles offenlege, habe ich auch meinen Ordner hier. Aber gerne, wenn noch Fragen sind. Ich beantworte sie gerne. Bitte.
Ja, ich komme rüber. Alles gut.
Sie hatten ganz am Anfang in der Eröffnungsrede auch gesagt, dass es, nee, ich fange anders an. Warum ist es so schwierig oder hat es auch so weit Anerkennung für die Euthanasieopfer zu finden, Aufklärung zu finden für die Euthanasieopfer? Es gibt ja so viele verschiedene Opfergruppen während des Nationalsozialismus und so nach und nach und nach kommen auch, wird die Vielfalt auch immer deutlicher. Gibt es Gedenkorte? Gibt es auch eine, genau, findet die Aufarbeitung statt? Warum ist es für die Euthanasieopfer oder ist auch weniger darüber bekannt? Ist es mit der Scham verbunden und weil das auch so tief in die Familien auch teilweise reinging?
Das geht, was Sie schon sagten, sehr tief in die Familie ein. Und da wird gleich der der Sohn, die Tochter, wird gleich damit einbezogen und ist auch krank und so weiter. Und das ist das, was ich vorhin ja selbst schon sagte, meine Mutter, wenn ich einen Unfall hatte, Finger gebrochen als Beispiel, das war ein Untergang. Meine Mutti, die nahm mich in den Arm und drückte und dieses hier, Oberklucke, habe ich immer gesagt. Oder Gröblinger Heerstraße, ich kam ja, Küken immer schlauer, ich war ja auch damals mal ein Halbstarker, kam Mutti da an, kam so an, einmal in den Arm nehmen. Ich sage, Mutti, nicht hier, können wir zu Hause machen. Heute verstehe ich viel mehr, was da los ist. Aber die Schwierigkeit ist die, was Sie schon richtig sagten, es geht da keiner mit an die Öffentlichkeit. Es werden jetzt immer mehr, Gott sei Dank. Und die Lobby haben wir nicht gehabt, wenn ich überlege, dass 2014 erst unsere Gedenkstätte in der Tiergartenstraße Nummer 4 eröffnet wurde. 2014, 45 war der Krieg zu Ende. Da ist jetzt eine blaue Wand mit 20 Geschichten von Euthanasieopfern, ganz toll gemacht. Aber das ist der Unterschied zu anderen Gruppen. Es ist noch eine Gruppe ganz arm dran, das sind die Sinti-Roma. Und das Problem, was ich sage oder was ich empfunden habe, das kann man mir glauben, das ist mir alles schon passiert, ist die Schule. Die Schule, da kriegen Sie vom Schulleiter entweder gar keine Antwort oder es heißt, wir müssen so viel unterrichten, wir haben keine Zeit mehr. Und heute kommt der Kram wieder auf uns zu, weil nach meiner Meinung, dass die AfD und andere Parteien so einen Zulauf kriegen, ist eine Aufklärung. Die Aufklärung ist das Beste, was es gibt, damit man weiß, was los ist. Ich bin angesprochen von Konrad-Adenauer-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, toll, was sie machen. Ich hab solche Schultern, aber keiner kommt auf mich zu. Freiwillige Feuerwehr, Gewerkschaft habe ich mich beworben vor 5 Jahren. Wir melden uns. Die sagen bloß alle nicht, in welchem Jahr. Und ich habe das Problem, was vorhin auch war, ich werde nicht jünger. Und wir müssen einfach aufklären, egal, wenn auch so manches nicht klappt mit der jetzigen Regierung oder sonst was. Aber wir dürfen nicht die Nazis wählen. Die versprechen uns sonst was und wir hauen wieder den Mist rein. Das muss uns klar werden. Und wie gut geht es uns heute? Und wenn ich überlege, die anderen, ob das der Russe ist oder was, der Grüß bis jetzt außer Mao, weiß ich nicht, da habe ich nichts drüber gehört oder hat mich nicht so interessiert. Aber der größte Mörder war Stalin. Insgesamt jetzt gesehen. Ich meine, das ist blöd, sowas aufzulösen, aber das muss man sich reinziehen. Und wenn jetzt die ostdeutschen Länder sagen, ja, russisches Gas und dieses hier, dann sollen sie doch die Mauer wieder, tut mir leid, ist hart, aber sollen sie die Mauer doch wieder hochziehen? Was war denn 1953 am 17. Juni? Da ist der Russe in Berlin aufmarschiert, hat Menschen getötet. Was war denn 1956 in Ungarn? Ist der Russe einmarschiert, hat das niedergeschlagen. Prager Frühling hat er niedergeschlagen. Und da soll ich heute soll ich dem Glauben nach Wagenknecht, der Putin ist ein ganz lieber Kerl, der wartet nur darauf, dass wir keine Waffen mehr liefern. Und diese Geschichte, das merke ich selbst bei Lehrern, dass sie diese besonderen Daten gar nicht wissen. 27. Januar. Tja, was ist das? Der 27. Januar ist in Deutschland der Gedenktag für alle Opfer des Nationalsozialismus. Für alle. In der UNO heißt er zwar Holocaust, aber in Deutschland seit 1996 durch Bundespräsident Herzog ist der Tag der Opfer des Nationalsozialismus. Und das geht so weiter. Wie gesagt, wenn ich anfange und wirklich mein Leben auslege und das Ganze 1,5-2 Stunden, und das mache ich gerne. Denn ich sehe immer wieder den Erfolg. Ich verstehe auch, wenn jetzt keine Fragen kommen. Meinetwegen können wir hier bis morgen früh sitzen, dann werde ich gefragt. Aber es ist so, das muss erst alles sacken. Ich bin schon froh, wenn man sich damit beschäftigt, mit dem ganzen Thema.
Da gibt es noch eine Frage.
Hallo, ich bin Paulina Nikolaev, ich bin 20 Jahre alt und ich möchte Ihnen erstmal danken, dass Sie heute hierher gekommen sind. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich noch in einer Zeit lebe, wo ich wahrscheinlich eine der Letzten bin, also die letzte Generation ist, die noch Zeitzeugen zuhören kann. Ich danke Ihnen dafür wirklich sehr. Und meine Frage ist, ob Sie trotz Ihres schweren Schicksals, was Sie leider erleben mussten, Ihr Leben als erfüllt ansehen, dadurch, dass Sie jetzt dem Auftrag nachgehen, darüber aufzuklären.
Ich hab eine tolle Jugend, tolle Eltern gehabt, habe eine tolle Frau, die das mitmacht. Und ich bin nicht einfach, egal wann, dann bin ich mal wieder eine ganze Woche verschwunden. Aber nur abends wieder zu Hause, aber sonst was. Und zur Not, wenn ich Schwierigkeiten habe, sage ich, Schieder, kannst du mal schreiben, damit ich meine Berichte schreiben kann. Oder ich habe sie falsch geschrieben oder sie würde das anders schreiben. Ich bin einfach ein glücklicher Mensch. Ich habe tolle Enkelkinder, ich habe tolle Kinder. Wie soll es mir dann gehen? Doch nur gut.
Gibt es sonst noch Fragen?
Ja, vielen Dank. Genau, also an meine Vorfragestellerin auch nochmal, schließe mich sehr gerne an. Vielen Dank fürs Engagement und für das Teilen der Geschichte. Eine Frage hätte ich an Sie noch ganz gerne, und zwar würde mich interessieren, in Ihrem Engagement, das Sie jetzt schon machen, auch sehr lange schon machen, wie fallen denn da die Reaktionen darauf aus? Im Zivilen, im Politischen, im Behördlichen, ich weiß es nicht. Stoßen Sie auf Widerstände oder ist es denn überwiegend, wird Ihnen da positiv entgegnet? Das würde mich sehr interessieren tatsächlich.
Also das meiste ist positiv. Mir wurde aber auch schon an den Kopf geknallt, was soll das Ganze, sei doch froh, dass Sie weg sind. Was hättest du sonst für ein Leben? Oder du kriegst von Älteren, die noch älter sind als ich, zu hören, halt den Mund, du hast gar keine Ahnung, du weißt, warst da ja gar nicht auf der Welt, was da alles passiert ist. Oder ich habe 2015, wir haben im Krankenhaus Ost, haben wir eine Wanderausstellung, die war hier auch schon im Rathaus, die habe ich nach Delmenhorst geholt und am 27. Januar haben wir die eröffnet. Meine Frau hatte mich vorher hingefahren und kam eine Stunde später, um 18 Uhr war die Eröffnung, hat das Auto vor dem Rathaus abgestellt und wir haben die Ausstellung eröffnet, sind abends nach Hause gefahren und nächsten Morgen mussten wir beide weg. Und ich sitze schon im Auto, meine Frau will einsteigen und sagt dann zu mir, hast du dein Auto schon gesehen? Ich sage, nee, was ist da damit? Da war die rechte Seite mit Hakenkreuzen beschmiert und 3 Tage später war die Behindertenschule in Delmenhorst mit Hakenkreuzen beschmiert. Also mein Auto war zerkratzt, nicht beschmiert, zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand. Wir hatten da ein Hotel, wo die Nazis ein Schulungszentrum machen sollten. Das haben ja die Bürger verhindert, weil es selbst gekauft worden ist. Da habe ich nur gesagt, man kann mal sehen, wenn irgendwas los ist, wie die Ratten aus den Kanälen kommen. Man glaubt keiner, wie viele Nazis wir da hatten, die dafür waren, dass wir da das Hotel hinkriegen sollten. Das ist so gefährlich, das Ganze. Da soll man nicht mitspielen. Das ist einfach schlimm.
Ja, Sie haben wirklich recht. Man könnte Ihnen Stunden zuhören. Es kämen bestimmt auch noch 1000 weitere Fragen, würden wir jetzt das Gespräch so weiterführen. Ich danke Ihnen beiden wirklich sehr für dieses wirklich beeindruckende und informative Gespräch. Haben Sie vielen Dank und einen riesen Applaus für Sie. Vielen Dank. Hier im Senatssaal geht es gleich nach einer kurzen Umbaupause mit dem Programm. Falls ihr noch Fragen habt, ich glaube, unsere beiden Gäste stehen Ihnen jetzt noch zur Verfügung. Draußen dann am Stand. Ich denke auch, das Krankenhausmuseum ist ein Besuch wert. Kommen Sie ins Gespräch. Vielen Dank, dass Sie uns jetzt hier gerade besucht haben. Und viel Spaß gleich noch bei der nächsten Veranstaltung in diesem Saal. Bis gleich. Das ist dein Glas.